jeder hat seine eigenen Erfahrungswerte. Von dieser Diversität kann man beidseitig profitieren. Und nur mit dieser Diversität können wir auch erfolgreich unseren Job machen.
Wir möchten den Zensus der in Deutschland lebenden Gesellschaft gerne onscreen abbilden. Und Menschen mit Behinderung sind ein großer Teil davon. Und wie schaffen wir es, vor der Kamera diverser zu werden? Wir müssen hinter der Kamera diverser werden.
Rund 700.000 Stellen konnten deutsche Unternehmen bis zum Oktober 23 nicht besetzen. Ein Rekordhoch. Der allgegenwärtige Fachkräftemangel droht zum Haupthindernis des Wirtschaftswachstums in Deutschland zu werden. Möglicherweise deshalb schlägt jetzt die Stunde derer, die bislang auf dem deutschen Arbeitsmarkt eher übersehen wurden. Menschen mit diesen oder jenen Behinderungen. Denn viele Firmen scheuen ihre Einstellung. Zu Unrecht hat das Babelsberger Unternehmen die UFA herausgefunden. Mit Jana Badewiek und Jeanette Fenske aus der Abteilung Human Resources rede ich heute darüber, wie echte Inklusion aussieht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mach es in Brandenburg, dem Podcast der IHK Potsdam. Mein Name ist Stefanie Schuster und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Guten Tag, Frau Badewiek.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und guten Tag, Frau Fenske.
Hallo auch von meinerseits.
Liebe Frau Badewiek, ich habe es schon in der Anmoderation angesprochen. Es gibt ein gigantisches Angebot an offenen Stellen in deutschen Unternehmen. Überall fehlen Fachkräfte, aber nicht bei Ihnen. Ist das eigentlich, weil die Filmbranche insgesamt immer noch als Traumfabrik gilt?
Ich glaube, den Traum haben wir alle ausgeträumt. Ich glaube, dass die Medienbranche nicht mehr so glorifiziert wird, wie das vor ein paar Jahren noch so war. Ich glaube aber auch, dass wir immer noch weniger Probleme haben als manch andere Branchen.
Wenn Sie also nun eine Stelle ausschreiben, bekommen Sie dann dreimal mehr Bewerberinnen und Bewerber oder ist das eher mehr? Und wie viele Stellen schreiben Sie überhaupt aus im Jahr?
Ja, wir schreiben unterschiedlich viele Stellen aus. Es kommt wirklich immer darauf an, wie viele Filme drehen wir. Aber es sind weit über 100, 200 Stellen, die wir besetzen.
Und da hat man einiges an Routine im Auswahlverfahren. Und ich springe jetzt gleich mal mit rein. Ich sitze ja nicht hier, weil ich auch immer mal was mit Medien machen wollte, sondern ich sitze hier, weil Sie im vergangenen Jahr einen Ausbildungs-Oscar des Landes Brandenburg bekommen haben. Sie gehörten unter den 70 bewerbenden Unternehmen tatsächlich zu den allerbesten. Was haben Sie richtiger gemacht als andere?
Als allererstes Mal waren wir wahnsinnig überrascht, das kann ich sagen. Wir haben uns zum allerersten Mal beworben und darum hat es mich umso mehr gefreut, dass wir den Ausbildungspreis bekommen haben. Und was man definitiv sagen kann, ist, dass unsere auszubildenden, mitarbeitenden Gruppe, die diverseste Gruppe im ganzen Unternehmen ist. Das ist auf natürliche Art und Weise so entstanden. Darauf sind wir sehr stolz. Das heben wir auch innerhalb des Unternehmens immer gerne wieder hervor. Und uns ist einfach wichtig, dass die Menschen, die bei uns in ihr Berufsleben starten, eine gute Ausbildung bekommen und sich vor allen Dingen auch erst noch mal selber kennenlernen dürfen.
Sie geben dem Ganzen also ein bisschen mehr Raum. Und nun bin ich bei Ihnen doch wieder, Frau Fenske, als Inklusionsbeauftragte dieses doch großen Unternehmens. Sie nehmen auch Bewerberinnen und Bewerber mit Behinderungen ganz bewusst mit auf. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Wir versuchen auch, viele Sachen möglich zu machen, sei es Praktika, damit die Menschen erstmal in den Beruf reinschnuppern können, wie man so schön sagt. Da gucken wir uns jede Situation ganz individuell an und schauen, wie können wir Dinge möglich machen. Wir haben auch vor ein paar Jahren mit einer Kooperation mit dem Oberlin Berufsbildungswerk hier in Potsdam begonnen. Das hat schon einen deutlichen Mehrwert auf jeden Fall gebracht.
Ist das Teil dieser Erwachsenwerden-Strategie, Frau Badewiek?
Erwachsenwerden gilt, glaube ich, nicht nur für Menschen mit Behinderung. Erwachsenwerden gilt grundsätzlich für junge Menschen. Aber wir sind schon sehr froh, dass wir eben auch Menschen, die eine Beeinträchtigung mitbringen, bei uns eine Chance geben können, weil wir durchaus nicht zuletzt auch im Gespräch mit dem Oberlin-Haus natürlich die Erfahrung gemacht haben, dass Menschen, die eine Beeinträchtigung mitbringen, es häufig schwerer haben auf dem Arbeitsmarkt. Und sofern es uns möglich ist, möchten wir gerne diese Hürde überwinden können.
Wie kam es denn eigentlich, dass die UFA, die ja ein großes Unternehmen ist und wo man immer denkt, da gehen nur die ganz Schönen und die ganz Schlauen und die ganz Talentierten überhaupt hin, wie kommt es, dass sie eine solche Affinität zum Thema Menschen mit Behinderungen entwickelt haben?
Ja, ich glaube einfach, dass wir uns grundsätzlich aufgestellt haben zum Thema Diversität. Da kann Jeanette auch gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Uns ist der Diversitätsgedanke ein sehr hoher Wert, der nicht nur irgendwo auf einem Papier steht, in einer Selbstverpflichtung, die wir uns auch selbst auferlegt haben, sondern ein gelebter Wert. Und da machen wir eben auch bei der Ausbildung keinen Unterschied.
Genau, wir als UFA haben 2020 war das, glaube ich, den Diversity Circle gegründet. Das bedeutet, dass KollegInnen sich für die Vielfaltsdimension einsetzen wollen und diese Themen aktiv vorantreiben möchten. Und ich bin unter anderem für den ganzen Bereich Inklusion zuständig und wir haben uns zu mehr Diversität vor und hinter der Kamera verpflichtet. Wir möchten den Zensus der in Deutschland lebenden Gesellschaft gerne onscreen abbilden und Menschen mit Behinderung sind ein großer Teil davon. Sie sind viel zu wenig zu sehen in Formaten. Und ich denke, es ist für alle Personen wichtig, Rollenvorbilder zu haben, mit denen man sich identifizieren kann. Und wie schaffen wir es, vor der Kamera diverser zu werden? Wir müssen hinter der Kamera diverser werden. Denn die Geschichten müssen von den richtigen Menschen erzählt werden, die Menschen müssen gehört werden. Und daher ist es einfach ein sehr großes Thema für uns, was wir unbedingt vorantreiben möchten.
Wie geht denn das einfach mal so diverser werden? Streut man die Anzeigen in eine andere Richtung? Oder Sie sehen das jetzt nicht, aber Frau Badewig nickt schon heftig. Man muss also in andere Richtungen inserieren, denken, muss man auch anders formulieren. Wie macht man das, Frau Badewig?
Also als allererstes ist es tatsächlich so, dass wir gezielt auf Kanälen rekrutieren und unsere Stellenangebote oder Ausbildungsangebote platzieren, wo eben Menschen mit Behinderungen besonders hervorgehoben werden, einen besonderen Platz haben. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sich das gar nicht so plakativ vorzunehmen, sondern Menschen einfach als Menschen zu behandeln und jeden gleichberechtigt erst einmal anzugucken. Natürlich müssen wir individuell schauen, welche Möglichkeiten können wir auch realistisch anbieten, bei unterschiedlichsten Berufen und in unterschiedlichsten Abteilungen und diversen Teams. Aber Diversität betrifft uns ja nicht nur im Sinne dessen, dass wir Menschen mit Behinderungen einstellen, sondern Diversität ist ja ein sehr, sehr breites Feld. Und auch da sind wir sehr daran interessiert, dass unsere Teams und unsere Mitarbeitenden so divers wie möglich aufgestellt sind. Und in der Ausbildung ist uns das bisher schon sehr, sehr gut gelungen.
Was Sie jetzt wieder nicht sehen, ist, wie Frau Fenske nickt die ganze Zeit. Auf welche Plattformen also sind Sie gegangen, Frau Fenske?
Wir sind auf die Plattform MyAbility aufmerksam geworden und haben sogar konzernweit bei Bertelsmann eine Kooperation mit denen gestartet. Also alle Unternehmen von Bertelsmann veröffentlichen alle Stellen auf dieser Plattform, die extra für Menschen mit Behinderung ist. Aber auch in allen anderen Bereichen. Wir ergreifen viele Maßnahmen, Schulungen, Workshops, wir machen darauf aufmerksam, wir reden darüber. Wir haben auch nicht die perfekte Lösung, aber wir scheuen uns nicht, den Weg zu gehen. Und ich finde, das ist immer so wichtig, schon mal loszugehen. Man stolpert mal dabei, man lernt dazu, man macht Fehler, aber es ist einfach wichtig, dass wir das Thema angehen und eine Vision dahinter haben.
Bevor ich darauf komme, dass das ein holpriger Weg ist mit Hürden und Hindernissen, möchte ich noch mal kurz zurückgehen auf das Hindernis Bewerbung. Also viele Menschen mit Behinderungen sehen Stellenausschreibungen gar nicht?
Also wir schreiben auch auf allen anderen Plattformen aus, von Social Media über LinkedIn, DWDL, auf unserer Homepage, aber auch explizit nochmal auf den besonderen Plattformen, um nochmal zu betonen, dass die Leute wirklich sehr herzlich willkommen sind, sich hier bei uns zu bewerben.
Das heißt, die Schere beginnt schon im Kopf der Menschen mit Behinderungen zu schneiden, bevor sie überhaupt zur Zeitung greifen oder auf eine Online-Börse gehen, um sich einen Job zu suchen. Ist das die Erfahrung, die Sie gemacht haben?
Ich glaube tatsächlich eher, dass es gut ist, dass Menschen mit Behinderung, die, glaube ich, schon in unserer Gesellschaft oft noch größere Hürden haben, als wenn sie keine Behinderung haben, dass es schön ist, dass sie die Möglichkeit haben, eben auf diesen besonderen Plattformen gezielt nach Stellenangeboten zu gucken. von Unternehmen, die eben offen sind dafür, Menschen mit Behinderungen einzustellen. Manchmal gibt es natürlich noch diesen Zusatz, dass Menschen mit Behinderungen und gleichwertiger Berufsausbildung oder Berufserfahrung natürlich bevorzugt behandelt werden. Gleichzeitig ist eine solche gezielte Plattform etwas, was wir sehr begrüßt haben, weil wir genau wissen, da treffen wir genau die Zielgruppe an, die wir nochmal ergänzend einladen möchten.
Ja, und vielleicht ist auch vielen gar nicht bewusst, dass hier so viele Jobs hinter der Kamera sind, die alle zu besetzen sind, die wir alle ausüben können, mit Behinderung, ohne Behinderung. Es spielt oftmals überhaupt gar keine Rolle oder hat sogar einen Mehrwert. Insofern müssen wir, glaube ich, darauf aufmerksam machen, was gibt es alles und dass jeder auch wirklich hier herzlich willkommen ist.
Sie haben das eben schon mal betont, dass die Diversität der Bevölkerung ein Gewinn ist, und zwar vor und hinter der Kamera. Wie sieht denn so ein Diversitätsgewinn aus?
Ich glaube, dass wir alle mit unseren Fähigkeiten, egal welche Herkunft, Fähigkeit, welche Perspektive man hat, einen absoluten Gewinn für das Unternehmen bringt. Es sind so viele unterschiedliche Sichtweisen und Erfahrungen, die alle in eine Unternehmenskultur einfließen und somit auch in unserem speziellen Fall Auswirkungen auf unsere Formate haben, was sehr super ist.
Können Sie vielleicht einen dieser Erfolge nennen, Frau Fenske, wo man sagt, diesen Blickwinkel hatten wir vorher nicht?
Ja, wir haben zum Beispiel letztes Jahr eine Serienausschreibung gestartet zum Thema Perspective Matters. Damit wollen wir im Laufe der Jahre jetzt immer unterschiedliche Diversitätspunkte besonders in den Fokus stellen. Und letztes Jahr war es das Thema Menschen mit Behinderung. Wir haben dazu eine öffentliche Ausschreibung gemacht, sodass Filmschaffende Geschichten aus der Lebenswelt von Menschen mit Behinderung erzählen können. Wir haben so tolle Serieneinschreibungen bekommen. Wir haben jeden Stoff gelesen und haben uns die Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht. Es war viel Diskussion, viel Leidenschaft dabei, welcher Stoff gewinnt. Wir haben das zusammen mit Raoul Krauthausen gemacht auch und mit Rollenfang zusammen. Also wir hatten auch ExpertInnen mit dabei. Und ein Format hat gewonnen. Und dieses Format werden wir jetzt auch weiterentwickeln, verkaufen. Ich glaube, allein das ist ein super Mehrwert.
Selbstwirksamkeit in der sichtbarsten Form. Nun haben Sie ja auch ein großes Unternehmen und man könnte sagen, na klar, Sie machen es vielleicht auch ein bisschen, weil Sie das müssen. Wie viele Mitarbeitende haben Sie hier, Frau Badewiek? Und wie hoch wäre die Quote derer, die Sie an Menschen mit Behinderungen besetzen müssten?
Also wir sind roundabout, inklusive aller Produktionen, im Jahr ungefähr 1000 Mitarbeitende, kann man sagen.
Das ist immer ein bisschen schwierig zu beantworten, weil wir das pro Unit betrachten. Wir haben ja 5 unterschiedliche Units. Jede Unit hat unterschiedlich viele Mitarbeitende. Dementsprechend müssen wir unterschiedlich viele einstellen. Und dadurch, dass wir dann auch noch produzieren, variiert das sehr, sehr stark von Jahr zu Jahr. Was allerdings schade ist, dass viele KollegInnen, vor allem die projektbasiert bei uns arbeiten, oftmals gar nicht angeben, dass sie einen Schwerbehindertenausweis haben. Entweder, weil sie es gar nicht für nötig erachten, weil die können ihren Job ja so oder so machen, oder vielleicht traut sich die ein oder andere Person auch nicht, das zu sagen oder möchte damit gar nicht identifiziert werden.
Manche Menschen sind sich vielleicht auch mit ihrem Schwerbehinderungsgrad oder mit einer grundsätzlichen Einschränkung, die eine Person mitbringt, gar nicht bewusst darüber, dass trotz einer Einschränkung vielleicht gerade in der Arbeitswelt auch Vorteile entstehen können. Und deswegen versuchen wir, Mitarbeitende auch schon im Einstellungsprozess dazu zu ermuntern, die Angabe zu machen. Aber es ist absolut freiwillig. Gleichzeitig bedeutet das einfach aber auch, dass wir gegebenenfalls unter den durchschnittlich bis zu 1000 Mitarbeitenden pro Jahr bei uns gar nicht von all denen wissen, die eine Schwerbehinderung haben.
Nun haben wir den Weg mit seinen Hürden und Hindernissen schon gestreift, Frau Fenske. Das haben Sie eben schon als Stichwort in den Raum geworfen. Wenn man an die Anstellung von Menschen mit Behinderungen denkt, blödes Klischee, dann denkt man eigentlich vor allem an Menschen mit Behinderungen, die sichtbar sind. Also ein Blindenstock, eine Gehhilfe. Ist das eigentlich so, dass diese Umbauten bei Ihnen nötig waren? Sie sitzen hier in der Dianastraße auf dem Ufergelände, das sind alles neue Gebäude. Mussten Sie zusätzliche bauliche Veränderungen vornehmen hier?
Ich finde, das ist immer so individuell, weil es gibt ja so viele unterschiedliche Behinderungen, dass Barrierefreiheit wirklich ein sehr großer Begriff ist. wichtig ist, dass alle dafür sensibilisiert sind, dass wir offen dafür sind und man gar nicht daran denken muss, oh mein Gott, ich muss jetzt ein ganzes Gebäude umbauen. Wir haben mit so vielen Kleinigkeiten schon viel bewirkt. Wir haben uns tatsächlich mit dem Integrationsamt von Potsdam zusammengesetzt. Sie waren super freundlich. Ich habe ihnen erzählt, dass ich gerne auch hier barrierefreier werden möchte. Und die sind hergekommen, haben sich mit uns das Gebäude angeschaut. Und oftmals waren das so Kleinigkeiten. Vieles haben wir automatisch schon richtig gemacht, zum Beispiel höhenverstellbare Schreibtische, flexibles Arbeiten, Homeoffice oder Arbeitszeiten anpassen, reduzieren. Wir haben Kleinigkeiten an die Hand bekommen, sei es die Stufen im Treppenhaus sichtbarer zu machen. Wir sind auch mit dem Facility Management hier durchgelaufen und da wurde uns nahegelegt, dass wenn wir mal jemanden im Rollstuhl hätten, dass wir unsere Notausgänge anpassen müssten, die sind nicht barrierefrei. Oder der Zugang zum Kino. Das haben wir dann tatsächlich direkt mit unserer damaligen Geschäftsführung besprochen. Und es gibt ja auch den Aktionsplan für Inklusion von Bertelsmann, an dem wir uns sehr stark orientieren. Und ein großer Teil davon sind halt bauliche Rahmenbedingungen. Und wir haben tatsächlich direkt ein Budget dafür frei bekommen und durften all diese Dinge anpassen, weil natürlich Gehweganpassungen und Notausgänge anpassen doch etwas teurer sind. Das waren aber jetzt nichts, wo sie gesagt haben, das müssen wir sofort machen, weil wir gerade ja gar nicht den Bedarf danach hatten. Wir wollten aber zeigen, wir nehmen das ernst, wir machen das schon mal. Sollte es in einem Unternehmen tatsächlich dazu kommen, dass etwas angepasst werden muss aufgrund von Personen, die dort arbeiten, ist es ja immer noch möglich, auch Förderungen zu beantragen.
Frau Badewig?
Ich glaube auch, dass Unternehmen sich gar nicht als erstes die Frage stellen sollten, entstehen mir große Kosten, wenn ich Menschen mit Behinderungen einstelle oder nicht? Weil ich glaube, es gilt erstmal, sich auf den Weg zu machen und den ersten Schritt vor dem zweiten zu gehen. Und gleichzeitig gibt es auch so viele Behinderungen, die nicht so plakativ sichtbar sind, mit denen man sich vielleicht erst einmal auseinandersetzen sollte. Weil auch Menschen mit Behinderungen, die nicht sofort sichtbar sind und die nicht offensichtlich eine bestimmte Förderung benötigen, sind auf jeden Fall Menschen dahinter, die auch gerne arbeiten möchten.
Also es wird immer individuell geguckt, was braucht die Person gerade und was können wir möglich machen. Und bisher konnten wir alles möglich machen.
Davon profitiert ja das ganze Team. Gibt es eigentlich Grenzen der Inklusion?
Wir haben das noch nicht erlebt und auch da gilt, ich glaube, über die Brücke gehen wir, wenn wir davor stehen. Aber natürlich muss man sagen, bei all den schönen Dingen, die wir uns vornehmen, sind und bleiben wir doch ein Wirtschaftsunternehmen. Und auch wir werden am Ende nicht alles möglich machen können.
Wie könnte diese Grenze aussehen?
Wir haben tatsächlich in Köln die Erfahrung gemacht. Wir haben ja auch einen Produktionsstandort in Köln und sind dort auf einem Studiogelände und sind quasi angewiesen auf den Dienstleister. Und Jeanette kann das ein bisschen besser erzählen. Aber tatsächlich gibt es dort einfach die Herausforderung, dass wir nicht die Barrierefreiheit gewährleisten können, die wir uns für Mitarbeitende oder potenzielle Mitarbeitende wünschen würden. Und grundsätzlich ist es aber so, dass wir dadurch, dass wir ja auch dann manchmal nur Mieter eines Objekts beispielsweise sind, dass uns da schon Grenzen gesetzt sind, weil örtliche Gegebenheiten einfach nicht so sind, wie wir sie uns vielleicht wünschen.
Ich habe damit begonnen, dass ich gesagt habe, möglicherweise werden jetzt Menschen mit Behinderungen endlich die nötige Aufmerksamkeit erhalten als großes Arbeitskräftereservoir. Merken Sie, dass Menschen mit Behinderungen sich nun in Zeiten des Fachkräftemangels auch eher trauen, sich bei Ihnen zu bewerben beispielsweise?
Mein Gefühl ist, dass tatsächlich sich noch viel zu wenig Menschen trauen. Was unter anderem vielleicht auch daran liegt, dass sich viele Menschen bei uns bewerben, von denen wir nicht ahnen, dass sie eine Behinderung mitbringen. Also können wir eigentlich nur dazu ermuntern, öffentlicher damit umzugehen oder selbstverständlicher damit umzugehen, sich nicht dafür zu schämen. Jeder hat seine eigenen Erfahrungswerte. Von dieser Diversität kann man beidseitig profitieren. Und wir wünschen uns einfach Bewerbende, bei denen wir gar keine Unterschiede machen. Und je diverser die Bewerbenden sind, desto diverser kann unser Team werden. Und nur mit dieser Diversität können wir auch erfolgreich unseren Job machen.
Es wäre fast schon ein gutes Schlusswort. Es ist eigentlich schade, dass es jetzt noch weitergeht. Ich hätte gerne noch zwei Dinge von Ihnen gewusst, nämlich, was war die ermutigendste Erfahrung aus den vergangenen Jahren?
Eine schöne Geschichte, die ich vor allen Dingen im Ausbildungsbereich erlebt habe, war, dass wir einen Auszubildenden hatten, einen Mediengestalter für Bild und Ton, der sich primär tatsächlich für die Set-Tontechnik interessiert hat. Und man kann sich vielleicht auch als Laie vorstellen, das hat etwas damit zu tun, dass man ein gutes Gehör haben sollte. Und wir haben erst, ich glaube, nach anderthalb Jahren der Ausbildung, in der er schon häufiger beim Ton eingesetzt war, gemerkt, dass er ein Hörgerät trägt. Er hatte tatsächlich auch eine Frisur, wo es nicht aufgefallen ist. Aber als wir es dann bemerkt haben und tatsächlich ihn dann auch darauf angesprochen haben, ich kann nicht sagen, ich habe mich gefreut, weil natürlich tut mir leid, dass er eine Einschränkung hat, aber dass diese Einschränkung nicht dafür gesorgt hat, dass er seiner Leidenschaft nachgehen konnte und dass er sich beruflich damit platzieren konnte. Das fand ich eine ganz tolle Erfahrung für uns.
Ich freue mich einfach, dass KollegInnen im Unternehmen weniger Scheu haben, mich auch anzusprechen. Ich mache immer Werbung für den Schwerbehindertenausweis und helfe den KollegInnen auch, ihn zu verlängern oder sage, wir könnten hier was beantragen. Das wird auch wahrgenommen und das finde ich auch sehr schön.
Da sprechen Sie noch eine ganz große Sache an, der Schwerbehindertenausweis. Der gilt ja in vielen Unternehmen als rotes Tuch, weil man denkt, wenn ich einmal einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin einstelle, die oder der schwerbehindert ist, dann ist das wie eine Ehe, quasi. Frau Badewig, ist das so?
Aber wenn ich das mit einer Ehe vergleiche, dann überlege ich mir ja auch nicht schon bei der Hochzeit, wie kann ich mich vielleicht von der Person wieder scheiden lassen. Darüber möchten wir gar nicht nachdenken, das tun wir auch nicht. Wir haben damit auch noch gar keine Erfahrungswerte gesammelt. Und ich glaube, wir möchten uns nicht schon bei der Einstellung damit beschäftigen, im Kopf gedanklich, oh Gott, wie werden wir diese Person vielleicht irgendwann wieder los?
Ist ja auch gar nicht unser Ziel. Wir wollen die Leute ja langfristig im Unternehmen halten.
Um einem Klischee zu folgen, würde ich tatsächlich denken, dass Menschen mit Behinderungen, haben sie mal eine ordentliche Anstellung gefunden in einem menschenfreundlichen Unternehmen, dass sie tatsächlich sehr motiviert sind, dort zu bleiben. Entspricht das auch Ihrer Erfahrung, Frau Badewig?
Also wir haben schon Menschen mit Beeinträchtigungen, sag ich mal, gehabt. Und Beeinträchtigungen können ja zum Beispiel auch was sein wie ADHS oder eine hochgradige Hochsensibilität. Und so sehr wir KollegInnen hatten, die eben diese Beeinträchtigungen mitgebracht haben und die sich lange Zeit bei uns auch wohlgefühlt haben, so hat es sie doch hier und da auch nicht abgehalten, nochmal das Unternehmen zu wechseln oder den Job zu wechseln. Ich glaube, man darf einfach nicht zu große Unterschiede machen.
Das ist ja im Prinzip das Ziel aller Inklusion. Was war in dieser Zeit, wo Sie gezielt versuchen, diverse Teams aufzubauen, die größte Anstrengung, die größte Mühe und das größte Hindernis?
Also ich bin immer eine Freundin davon, positiv zu denken und erstmal Probleme nicht als Probleme zu sehen, sondern als Herausforderung. Ich glaube, eine der größten Herausforderungen, die wir innerhalb des Unternehmens haben, ist, Barrieren im Kopf abzubauen. Natürlich haben auch wir Mitarbeitende, die die Sorge haben, dass sie manchen Einschränkungen nicht gewachsen sind. Und wir verstehen zumindest unsere Personalarbeit so, dass wir als Personalkolleginnen unterstützen. Das heißt, wenn wir beispielsweise Auszubildende aus dem Oberlin-Haus bei uns begrüßen durften und wir haben sie nicht nur bei uns in der Personalabteilung eingesetzt, sondern auch in anderen Teams, dann haben wir vorab natürlich mit den Kolleginnen darüber gesprochen, was gilt es vielleicht besonders zu berücksichtigen. Aber auch das machen wir mit allen KollegInnen.
Und wieder nickt Frau Fenske.
Ja, ich denke, es ist wichtig, diese ganzen Vorurteile und Stereotypen abzubauen. Und das können wir nicht nur, indem wir darüber reden, sondern indem wir einfach Begegnungen schaffen. Weil wenn die Leute miteinander reden, merken sie, ach, war ja gar nicht schlimm. Durch Begegnungen können wir so viel verändern und darauf legen wir großen Wert.
Wollen Sie der IHK, zu der ich jetzt zurückkehre, noch eine Frage mit auf den Weg geben?
Ich frage mich tatsächlich, was kann die IHK noch anbieten, um Unternehmen die Möglichkeit für Berufseinsteigende mit Behinderungen auch ein bisschen mehr zu erleichtern? Gibt es eine Sondervermittlung, dass einfach die Menschen, die es eh schon ein bisschen schwieriger in der Gesellschaft haben, vielleicht auch durch die IHK noch ein bisschen besser unterstützt werden?
Ja, wir hätten gerne so einen Fachkräftepool von Menschen mit Behinderungen für den Kammerbezirk und dass der Einstieg in Unternehmen somit auch etwas einfacher gestaltet wird.
Ich danke Ihnen, Frau Fenske, und ich danke auch Ihnen, Frau Badewig. Das war ein ganz wunderbares Gespräch. Das nehme ich mit zur IHK Potsdam in der Breitenstraße. Bis bald.
Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
Schön, dass Sie bei uns waren.
Und nun sitze ich in der IHK Potsdam gegenüber Thorsten Stehr vom Fachbereich Unternehmensförderung. Herr Stehr, Sie haben gehört, was Frau Fenske und Frau Badewig sich wünschen. Gibt's da was, was die IHK noch zusätzlich unternehmen kann, um Menschen mit Behinderungen zu fördern?
Hallo, Frau Schuster. Das war sehr ermutigend, auf jeden Fall der Beitrag, und zeigt auch, wie es geht.
Also ganz typisch ist das ja nicht, was die beiden Damen wollen. Sie wollen eigentlich eine Art Fähigkeiten-Datenbank.
Na, ich habe eher daraus gehört, dass es darum geht, Personen zu vermitteln. Und da muss ich ganz klar sagen, das machen wir als IHK nicht. Das ist ganz klar die Aufgabe der Agentur für Arbeit. Der Integrationsfachdienst begleitet da auch. Und das sind hoheitliche Aufgaben, da können wir jetzt nicht drin herumwirken. Aber wir versuchen es halt eben auf andere Wege, die Unternehmen vor allem zu sensibilisieren für das Thema Inklusion. Wir haben da auch sehr gute Beispiele bei unseren Unternehmen. Und das große Thema für eine IHK ist Ausbildung und Weiterbildung. Und bei der Ausbildung, da gibt es natürlich verschiedene Aktivitäten, die wir da entfalten. Zum Beispiel gibt es halt eben den Nachteilsausgleich bei Prüfungen für Menschen, die ein bestimmtes Handicap haben. Es gibt Ausbildungsregelungen. Da muss man sehen, dass eben für bestimmte Berufe dann geguckt wird. Natürlich ist das Ziel immer, die Menschen in einen anerkannten Ausbildungsberuf zu bringen. Aber es gibt 15 Berufsrichtungen, in denen wir diese Ausbildungsregelungen haben. Das legt jede IHK für sich fest. Da arbeiten wir auch an einer Harmonisierung deutschlandweit. Aber natürlich ist auch eine Frage, inwiefern die Ausbilder dann in den Betrieben auch befähigt sind, Menschen zu begleiten, die ein Handicap haben. Wir beraten die Unternehmen auch dann wirklich zu den Themen, die es links und rechts zu einer Beschäftigung von den Menschen mit Einschränkungen gibt. Das fängt beim Arbeitsplatz an, beim Aufschließen für das Thema, aber auch bei Förderungen und Ähnlichem. Und da gibt es einen einheitlichen Ansprechpartner in unserem Haus, das ist der Knut Czernay. Den kann man kontaktieren, wenn er mal ins Haus kommen soll oder in den Betrieb kommen soll. Er erklärt dann, welche Notwendigkeiten es gibt für die Beschäftigung, welche Formalien erledigt werden müssen. Das ist schon organisiert, IHK-weit, ich denke auch handwerkskammerweit in Brandenburg.
Kann die IHK da auch eigentlich finanzielle Unterstützungen vermitteln?
Auch da muss man sagen, es gibt ungeheuer viele Förderungen im Land Brandenburg vom Bund für derartige Situationen. Man kann den Arbeitsplatz gestalten und für die technischen Veränderungen da Unterstützung bekommen. Man kann für einen neu geschaffenen Arbeitsplatz für jemanden, der schwerbehindert ist, bis zu 30.000 Euro in Brandenburg bekommen. Für einen Ausbildungsplatz sind es bis zu 12.000. Ich sage immer bis zu, weil natürlich da gibt es auch Abstufungen. Und das muss man mal ins Verhältnis setzen. Also ein Betrieb, der ab 60 Mitarbeiter hat, zahlt ja auch eine Ausgleichsabgabe von 720 Euro, beziehungsweise nach unten staffelt sich das dann auch nochmal, da ist es geringer.
Wenn nicht jemand mit Behinderungen eingestellt wird?
So ist es. Ab 60 Mitarbeiter muss man 5% der Arbeitsplätze für Schwerbehinderte vorhalten. Und wenn man das nicht erfüllt, genau, dann wird diese Ausgleichsabgabe fällig. Und da ist es doch, würde ich sagen, einfach weitaus besser, auch befriedigender, wenn man das einrichten kann, einem Menschen einfach die Teilhabe zu bieten und eine Perspektive zu bieten. Wir hören viele Unternehmen, die Probleme haben, Fachkräfte zu finden. Und ich muss wirklich sagen, der Grad der Behinderung, der auf einem Dokument steht, der sagt überhaupt nichts aus über Leistungsvermögen, über Leistungsbereitschaft schon gar nicht. Und das ist nicht unbedingt jedes Mal aneinander gekoppelt. Bei der Förderung muss man auch sagen, es werden auch Praktika unterstützt. Und da schon bei der UFA die Rede von der Ehe war, es gibt ja auch eine Zeit, wo man die Ehe erstmal erprobt. Ein Praktikum ist eine Möglichkeit, das wird vom Träger bezahlt. Da gibt es auch einen Jobcoach, der dann mit ins Unternehmen kommt und einfach mithilft. Und wir haben sehr viele gute Beispiele. Also der Bundestag fängt jetzt mit der ersten gehörlosen Abgeordneten an. Es gibt Unternehmer, da weiß ich, die hatten vor 10 Jahren schon gehörlose Obdachlose beschäftigt und das quer durch die Branchen, also von der Gastronomie bis zum Industriebetrieb. Sie haben bei der UFA auch drüber gesprochen, über den Kündigungsschutz. Und ich fand den Ansatz klasse, dass die Damen gesagt haben, ach, darüber wollen wir jetzt gar nicht reden. Aber es ist doch ein Thema, was immer wieder kommt, dass man sich dann irgendwie in einer Situation gegenüber sieht, wo man halt eben, wenn es wirklich nicht passt, sich nicht trennen kann. Da ist auf jeden Fall so, dass in der Probezeit die Kündigung wie bei jedem anderen Beschäftigten gilt. Und erst dann, wenn eine Festanstellung greift, dann hat das Integrationsamt mitzusprechen. Und die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass er 80% der Kündigungen bestätigt. Der Gewinn ist auf jeden Fall für viele Unternehmen, die es gewagt haben, viel größer, denn der Teamgeist in der Belegschaft ist gewachsen. Sie haben Menschen mit hoher Loyalität, hoher Motivation bekommen und auch mit besonderen Fähigkeiten. Also versuchen Sie es.
Und machen Sie es in Brandenburg. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen fürs Einschalten, Herr Stehr, Ihnen für die optimistischen Ausblicke und bis bald, sagt Stefanie Schuster.